Wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ich hoffe, ihr lächelt mich an. Das freut mich. Ich freue mich, hier zu sein in Bremen. Ganz liebe Grüße aus Rödinghausen. Ja, das ist ein kleiner Ort an das letzte Gebirge und dann kommt nur noch Flachland. Und wir freuen uns hier. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ganz liebe Grüße von meiner Family. Ganz liebe Grüße von der Church dort aus Rödinghausen. Und ja, das stimmt, wir kommen auch von einer Woche und ihr könnt einmal raten, welches Motto-Lied wir bei uns im Camp hatten. Und zwar Alles tanzt. Deshalb konnte ich das so gut mitsingen und da kamen ganz, ganz viele Erinnerungen und das war so, so toll. Ihr könnt euch vorstellen, welche Stimmung dann, das waren über 100 Kinder und das ist dann eine richtige Stimmung auch gewesen. Ich bin so dankbar und das habe ich jetzt als Ohrwurm schon seit Wochen diesen Song, Alles tanzt und das ist echt Grund zur Freude. Und wenn wir investieren dürfen in das Leben von Kindern, wenn wir das weitergeben können, wir haben die beste Botschaft dieser Welt, wir haben eine gute Nachricht und es ist so gut, dass wir das weitergeben dürfen. Und die Formen sind so unterschiedlich und da hat jede Gemeinde so seinen Weg, was Gott so auf das Herz gelegt hat. Bei uns ist es durch Fußball. Weil, wenn man als Brasilianer in so ein kleines Dorf kommt, hat Gott diese Tür geöffnet, dafür bin ich dankbar. Und ich freue mich ja, jetzt hier zu sein, euch von dem weiterzugeben, was ich auf dem Herzen habe. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Adjusong. Ja, ihr könnt mich gerne Adi nennen, bin gebürtiger Brasilianer und Deutsch-Brasilianer. Und ich bin schon seit 20 Jahren in Deutschland, das ist schon eine lange Zeit. Wunderbar. Ich habe etwas mitgebracht und zwar aus dem Alten Testament. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die berührt mich immer wieder neu. Ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Wahrscheinlich hast du auch so Lieblingsgeschichten und das ist einer meiner Lieblingsgeschichten und ich beschäftige mich seit Wochen mit ein kleines Buch aus der Bibel. Es hat nur 4 Kapitel. Und zwar, das ist das Buch von Jona. Und das ist wirklich kurz, dieses Buch, aber jedes Mal, wenn ich es lese, fällt mir da ganz viel Neues auf und man muss sich vorstellen, da ist ein Mann Gottes, jemand, der einen Ruf Gottes hat, jemand, der unterwegs ist im Namen Gottes, der ist plötzlich auf der Flucht. Er sollte eigentlich ein Vorbild sein und er ist kein Vorbild, er macht eigentlich das Gegenteil von dem, was Gott ihm beauftragt hat. Aber so genial ist, wie man da aber in diesem ganzen Buch die Barmherzigkeit Gottes zu sehen ist. Wie Gott barmherzig ist. Ich liebe Sprachen und in der portugiesischen Sprache heißt Barmherzigkeit Misericordia. Und Misericordia, da hört man dieses deutsche Wort Misere heraus. Gott, er hat ein Herz für unsere Misere. Er holt uns aus Barmherzigkeit, auch da steckt das Wort wieder Herz drin. Der Vater im Himmel hat ein Herz für uns. Er kümmert sich, wie wir gerade als die Lobpreisband gesungen hat, er kümmert sich um den Einzelnen. Er übersieht den Einzelnen nicht. Auch heute Morgen, ich kenne ein paar von euch, aber Gott erkennt dich, er kennt uns persönlich und er übersieht niemanden. Ist das nicht toll, dass er niemanden übersieht? Und ich habe für uns gebetet, dass Gott zu dir, zu mir redet und dass er genau da auch eine Antwort gibt, vielleicht wo du die Woche gesucht hast. Du hast gebetet für etwas und ich weiß nicht, was dein Gebet ist, aber Gott weiß es und Gott kann echt aus meinen Worten, kann auf das, was ich weitergebe, was er mir auf dem Herzen gelegt, etwas auch für dich dabei sein. Wenn man das Buch liest, dann geht es da in diesem Buch um 2 Gruppen von Leuten. Das sind einmal die Matrosen auf dem Schiff und es gibt die Assyrer. Das ist das Volk, wo der Jona hingehen soll, wo er aber nicht hingehen möchte. Und heute Morgen geht es aber nicht so sehr um die Barmherzigkeit, das wird auch immer wieder vorkommen, aber ich möchte uns helfen, so ein bisschen durch diese Geschichte, durch Kapitel 2, die Gnade Gottes zu begreifen. Ich glaube, dass Gnade etwas so Gewaltiges ist, dass es echt nicht hineinpasst in unser kleinen Kopf. Wir werden ein Leben lang versuchen zu verstehen und Gott schenkt uns Gnade, dass wir es verstehen, aber diese Gnade Gottes irgendwie zu verstehen. Was bedeutet, jetzt sagst du, Justin, ich weiß gar nicht, was du mit Gnade meinst. Gnade ist diese unverdiente Zuwendung Gottes an uns. Das, was wir eigentlich gar nicht verdient haben, das, was wir nicht leisten können, das wir nicht erbringen können, dieses Unverdiente, die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns. Okay, seid ihr dabei? Dann tauchen wir in die Geschichte ein, Jona Kapitel 1 ab Vers 3. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Erstmal Punkt. Ihr Lieben, wahrscheinlich die meisten von euch haben diese Geschichte schon gehört. Macht bitte den Fehler nicht, dass ihr jetzt schon jetzt die Schublade Jona öffnet und einfach nur schon das, was wir so kennen. Ich kenne die Geschichte auch sehr gut, aber es ist so gut, dass wir wirklich auch gucken, okay, Gott, was möchtest du heute für mich sagen durch diese doch bekannte Geschichte? Ja, ich spreche ein bisschen langsamer. Ich bin sehr schnell, ja. Doch Jona machte sich auf den Weg und vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn, doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Und schlief tief und fest. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Ich bete einfach, dass du unsere Herzen, dass wir unsere Ohren öffnen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Danke, dass wir immer wieder Neues entdecken dürfen aus dein Wort, das immer wieder neu ist, auch heute Morgen durch diese alte, bekannte Geschichte von Jona, dass ganz viel Neues auch für mich und für jeden Einzelnen von uns hier ist. Amen. Hier gibt es etwas, was uns total auffällt. Zuerst, er ging hinunter. Wenn man die Karte von damals hat, dann steht es auch, dann merkt man und sieht man, er ging hinunter nach Jaffo. Und das ist irgendwie ein Bild, das so ein bisschen das darstellt, was Jona machte. Er ging hinunter nach Jaffo, dann ging er hinunter unter Deck und wir wissen, er ist irgendwann noch tiefer gelandet im Bauch des Fisches und das geht einfach nur bergab in sein Leben. Er flieht vor Gott und dann gibt es eine Situation und da bin ich stehen geblieben, als ich die Geschichte wieder gelesen habe. Jona war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Tief und fest. Mein erster Punkt heißt unter Deck im tiefen Schlaf. Man muss sich das vorstellen, draußen tobt der Sturm. Draußen ist wirklich was los. Draußen haben die Seeleute, und das waren nicht irgendwelche Seeleute, sondern es waren Männer, die schon lange Erfahrung hatten, sie hatten richtig Angst. Die waren dabei, alles über Bord zu werfen. Sie waren dabei, alles zu machen, um sich zu retten. Und der Prophet, nein, es war irgendein kleiner So, ja, so nochmal. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest, bis ihm jemand wachgerüttelt hat. Bis jemand zu ihm kam und gesagt hat, hey, werde mal wach. Aber jetzt lass uns da mal stehen bleiben, ihr Lieben. Da sind Menschen in Not. Da sind Menschen, die gerade richtig, richtig Angst haben. Da sind Menschen, die gerade eigentlich eine Botschaft der Hoffnung brauchen. Und der große Prophet schläft. Der große Mann Gottes, er isoliert sich. Er ignoriert es. Und dann muss der Kapitän kommen. Ein Heide, einer, der nicht zum Volk Gottes gehörte, der kommt. Und ich glaube, das war kein, lieber Jona, jetzt wach mal auf. Nein, was machst du da? Du Schläfer, da könnte man auch das andere Wort jetzt einfügen. Du, ihr wisst, was ich meine. So, was machst du da? Und der Kapitän, der benutzt ein Wort, was in der hebräischen Sprache genau das gleiche ist, was wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und zwar benutzt der Kapitän die Worte, steh auf und rufe. Das war das gleiche, was Gott ihm gesagt hat, Jona, steh auf und gib das Wort Gottes weiter. Das Hebräische ist genau identisch hier. Das, was der Kapitän zu ihm sagt, hey Jona, der wusste ja nicht, wie er heißt, aber sagt, hey, was machst du hier? Wir kämpfen um unser Leben. Steh auf und rufe. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so wachgerüttelt wurde. Du hast einen Mittagsschlaf gemacht und du bist so richtig tief eingeschlafen. Kennt ihr das? Da hast eigentlich nur kurz dich hinlegen wollen und dann hast du so einen Tiefschlaf, also bist du richtig tief eingeschlafen. Ich bin ja Brasilianer und ich habe mein erstes Studium, Erdkundestudium, habe ich abends gemacht, während des Tages gearbeitet, damit ich das Studium finanzieren konnte. Und ich bin jeden Abend um 18 Uhr zur Uni gefahren. Und bei diesem langen Tag, der Rückweg war, bin ich schon meistens immer eingeschlafen im Bus. Das war eine Dreiviertelstunde, kurz nach 12 Mitternacht wieder zu Hause. Aber es gab was Tolles. Der Busfahrer war sehr gnädig mit mir. Und er wusste, Adjusson ist das ein oder andere Mal schon eingeschlafen. Und der hat öfters gerufen, Adjusson, wir sind angekommen, weil ich der Erste war in unserem Dorf, da wo ich gewohnt habe, der aussteigen musste. Und danach waren noch ein paar andere Studenten oder jemand, der neben mir saß, der hat mich wachgerüttelt. Aber dieses Gefühl, so halb im Schlaf, kennt ihr das? So rausstolpern einen Bus, ich kann mir das wie heute immer noch so erinnern. Du machst etwas, vielleicht oft erinnert man sich danach gar nicht mehr, dass man das wirklich gemacht hat, aber du hast etwas gemacht und warst so halb im Schlaf. Und hier kommt, jetzt stellt euch vor, dieser Mann Gottes, er muss wachgerüttelt werden, er ist in Tiefschlaf. Und ich möchte, und als ich das so las, möchte ich euch das heute Morgen sagen. Vielleicht ist das nicht der Fall in Bremen. Aber liebe Gemeinde Bremen, und das gilt für uns als Gemeinde weltweit, wie kann man in dieser Zeit, in der wir leben, schlafen? Wie kann man in dieser Zeit, in der wir leben, schlafen? Ist eine ganz einfache Frage, aber die hat mich wachgerüttelt. Adjusson, wie kannst du in dieser Zeit, in der du lebst, schlafen? Ich meine es, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und ich bete, dass ihr gut schlaft. Ihr wisst, was ich meine. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie kann man in dieser Zeit, in der wir leben, schlafen? Und es ist Zeit zum Aufwachen, weil da draußen tobt alles und ich muss euch jetzt nicht Panik machen, ich muss euch nichts erzählen, dafür könnt ihr den Fernseher heute Nachmittag anmachen. Wir haben nur schlechte Nachricht, eine Nachricht nach der anderen. Und der Botschafter, der Mann Gottes, er ist beschäftigt mit sich selbst. Er läuft weg. Es ist so wichtig, dass wir unsere Verantwortung, unseren Auftrag, das, wovor wir und wo Gott uns berufen hat, dich und mich berufen hat. Und der Geist Gottes sagt zu Adjusson, wach auf. Hey, es ist Zeit zum Wachwerden. Es ist Zeit, die Position, die Verantwortung einzunehmen, wozu Gott uns in diese Welt gestellt hat. Und zwar nicht, dass wir uns zurückziehen. Und so schnell können wir das machen, was Jona gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat sich abgegrenzt. Er hat sich zurückgezogen. Natürlich ist das so leicht als Church. Ach, wir sind die Erlösten, ganz toll. Wie, uns geht's doch gut. Wir wissen, wenn der Herr wiederkommt, sind wir bei ihm. Und die Welt da draußen geht verloren. Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Diesen Text, der wird gegeben nach der Geschichte, wo Zachäus wo Jesus ins Herz von Zachäus eingekehrt ist. Ein Mann, der auch nur mit sich beschäftigt war. Und es ist so wichtig, dass wir den Fokus, ihr Lieben, wir sind doch so schnell, auch gerade in unserer Zeit, gerade diese Zeit als Gemeinde Jesu, machen wir so schnell Nebensachen zu Hauptsache. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wichtig ist und zu dem, was unwichtig ist in dieser Zeit. Wir müssen lernen zu schauen auf das, was wirklich zählt und nicht was, wahrscheinlich ist das nicht in Bremen, ist das nur in Rödinghausen so, aber oft ist es so, wir beschäftigen uns mit Nebensächlichkeiten und Nebensächlichkeiten werden zur Hauptsache. Das stimmt nicht, das passt nicht, das ist nicht gut genug, das passt nicht in mein Bild. Und lass uns doch bei der Hauptsache bleiben. Und die Hauptsache soll die Hauptsache in deinem Leben bleiben. Und das ist Jesus Christus. Amen. Es ist so entscheidend. Und das hat Jona ignoriert. Er hat die Welt, war am Auseinanderbrechen, war am Kaputtgehen. Und er war beschäftigt mit seinen Empfindlichkeiten. Wo nehmen wir uns viel zu wichtig und sind beschäftigt mit uns selbst und laufen weg von unserer Verantwortung, von dem, was Gott für dich und für mich hat? Und da muss ich jetzt gar nicht über die spezifische Berufung sprechen, die jeder von uns hat, so wie Jonas hatte. Aber es geht darum auch, dass wir Licht und Salz, dass wir einen Unterschied in dieser Zeit machen. Und lass uns doch aufhören, natürlich können wir den ganzen Tag auch Fernsehen gucken, uns die schlechten Nachrichten einziehen. Ich kann euch eins versprechen, wenn du den ganzen Tag schlechte Nachrichten reinnimmst, wird auch irgendwann dein Herz so voll, wenn das Herz voll ist mit schlechten Nachrichten, kommt was raus aus deinem Herz? Es kommt nur noch Schlechtes auch heraus. Deshalb, wenn du so viel Zeit verbringen würdest, das hier zu lesen, als du Nachrichten guckst, ich glaube, uns allen würde es viel besser gehen. Oder? Das muss ich mir selbst sagen. Dafür muss ich mich ständig auch neu entscheiden, weil hier gibt es gute Nachrichten. Es gibt Hoffnung in dieser Zeit. Und der Jona blieb bei sich. Und dann muss er durch ein Heide wachgerüttelt werden. Jona muss wachgerüttelt werden. Er wird rausgeholt aus seiner Situation. Und ich finde es so stark, dass er dann gefragt wird, lies die Geschichte mal nach, ich möchte gar nicht so viel Zeit jetzt mit der Geschichte, mit das vorlesen, aber da wird er gefragt, wer er ist, wer bist du und wie mit der Pistole geschossen, so auf Knopfdruck, ich bin Hebräer. Irgendwie kenne ich das. Wir sind so gut in vielen Dingen. Wir können per Knopfdruck so viele Bibeltexte, wir können per Knopfdruck das Vaterunser aufsagen, wir können per Knopfdruck sagen, wer wir sind und was wir haben. Das ist auch gut so, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir das geklärt haben. Aber hier ging es um etwas noch, es ging um die Rettung dieser Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil Menschen können tatsächlich auch Kirchengänger sein. Du kannst auch hier heute Morgen sein und trotzdem diese Zeit gerade verschlafen. Weil wir können auch mal zwischendurch mal eine Predigt hören und wir können mal zwischendurch die Bibel lesen und trotzdem können wir es gerade verpennen. Wir können es verschlafen. Und Gemeinde Jesu, und das ist mein Ruf, es ist eine ganz einfache Botschaft. Ich möchte dir heute Morgen sagen, geh an Deck. Geh an Deck. Das ist deine Berufung. Das ist unsere Berufung. Geh an Deck. Gott sei Dank geschieht immer mal wieder, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir redet. Und ich hoffe es auch bei dir, dass er sagt, Adjusum, wach, werde wach. Wach auf, du Schläfer. Wach auf, du, der schläfst. Leg deine Gleichgültigkeit ab. Investiere dich in das Wohl dieser Welt. Sei ein Segen. So wie es im Alten Testament steht. Er hat uns berufen. Wenn Gott heute Morgen dich segnet hier, dann ist es nicht, dass es nur dir gut geht, sondern das Wort Gottes sagt uns, sei ein Segen, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Ich mache einen Unterschied in dein Leben, damit du in dein Umfeld einen Unterschied machst. Ich segne dich, damit du ein Segen bist. Und die Aufforderung ist ganz einfach. Geh an Deck. Vielleicht ist der erste Schritt, wieder einmal einfach mal ehrlich zu sein. Und du dir die Frage stellst, Adjusung oder wie du auch immer heißt, wo stehst du gerade? Wo stehst du? Oder wo liegst du? Wo schläfst du? Geh an Deck. Der erste Schritt kann vielleicht einfach sein, zuzugeben, dass du am Schlafen bist. Das ist jetzt ganz, das ist Kinderstunde eigentlich, was ich gerade mache, aber es ist so wichtig. Das ist so wichtig, das ist der erste Schritt. Einfach mal ehrlich zu sein und sich die Frage stellen, Adjusung, wo stehst du oder wo schläfst du gerade? Was machst du gerade? Ich weiß es, das erfordert ganz, ganz viel Demut und auch Ehrlichkeit. Wir müssen ehrlich sein. Du kannst natürlich sagen, nee, das, den Status akzeptiere ich und ist okay. Aber Gott, er will uns immer wieder korrigieren. Und ich fand diese Überschrift, irgendwann habe ich den gelesen, Jesus will dich auf Kurs bringen. Jesus will dich wieder auf Kurs bringen. Da, wo wir auf dem Holzweg sind, sagt man, es gibt dieses Sprichwort, ist irgendwo auf dem Holzweg. Er will dich wieder auf Kurs bringen. Jemand sagte, Gott wollte Jona nicht heimzahlen, sondern er wollte ihn einfach heimholen. Er wollte ihn zurück in seine Bestimmung führen, in dem, wofür er ihn berufen hat. Und was macht er? Und es wird oft so negativ die Geschichte erzählt, aber es gibt ganz, ganz viel, was wir hier von Jona lernen können. Das erste ist, er folgt die Worte des Kapitäns. Er lässt sich korrigieren. Das ist oft aber auch, wie Jesus oder Gott das macht, wer die Bibel kennt, der weiß, es sind sehr unterschiedlich, die Wege, wie Gott uns korrigiert oder auf Kurs bringt. Er benutzt vielleicht einen Prediger, er benutzt Geschwister, er benutzt einfach Menschen, die um deine Umgebung sind, er benutzt oft Situationen, um zu dir zu sprechen, aber er benutzt auch oft Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, so wie hier der Kapitän. Er hatte mit Gott gar nichts am Hut. Er benutzt ihn, um den Jona wieder auf Kurs zu bringen. Ihm auf Deck zu bringen und nicht unter Deck zu bleiben. Und wir wissen es, es gibt aber auch andere Arten. Oft redet Jesus ganz persönlich, ganz krass. Denkt mal an Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Und dann sagt er, lieber Saulus, bis hierher und weiter geht's nicht. Und ihm werden gehen wirklich die Augen dann auf für das, was wirklich zählt. Und es passiert eine Kurskorrektur. Kurskorrektur hat immer auch was mit Umdenken zu tun. Es hat was mit Veränderung zu tun. Und oft sind das ja so Kleinigkeiten. Und ich möchte etwas zitieren, was die liebe Sängerin hier vorne erst zitiert hat. Und zwar das, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat, als die Kinder zu ihm kommen wollten. Wir lesen diese Geschichte auch so schnell, aber es ist so, guckt mal da hinein, wie da eine Kurskorrektur stattfindet. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Und jetzt Achtung, doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, und hier Kurskorrektur, er korrigiert sie, er sagt, hey, euer Verhalten, das, was ihr gerade macht, ist nicht in Ordnung. Er sagt dann, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Und ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Kurskorrektur. Er hat die Jünger hier korrigiert. Er hat ihnen gezeigt, hey, das, was ihr tut, euer Verhalten ist nicht in Ordnung. Kurskorrektur hat etwas mit Umdenken zu tun. Und ich habe das letztens wieder erlebt. Oft stellen Menschen auch fest, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und dann ärgern sie sich. Die sagen, boah, ach, schon wieder bin ich da reingefallen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Und was ich dann aber feststelle, dann passiert das Gleiche aber wieder. Kurskorrektur, wenn Jesus spricht, soll es nicht nur dazu dass wir es erkennen, sondern es soll auch Veränderung schaffen in uns. Wir sollen wirklich dann aus dem, unter dem Deck gehen, auf den Deck gehen. Das ist sein Plan für uns. Jetzt mal zurück zu Jona. Seid ihr noch da? Gut. Das war ganz wichtig. Zuerst war es bei ihm gewesen, es gab ein Schuldeingeständnis. Ich bin schuld an der ganzen Sache, sagt er. Ich bin schuld. Er sagt nicht nur, dass er Hebräer ist, sondern er wusste, ich bin schuld an dieser Sache. Er war bereit, dann Verantwortung zu übernehmen. Das mit der Schuld, da sind wir ja Meister drin. Jona hätte hier sagen können, ihr seid doch schuld. Ihr seid Gottlose. Ich bin mit Gott unterwegs. Ihr seid schuld daran. Wir sind Meister darin, Schuld auf andere Menschen zuzuweisen. Das kennen wir doch in Kleinigkeiten, im Alltag. Da gibt es irgendwo was mit den Kindern oder zwischen Ehepartner. Und was machen wir so schnell? Du bist schuld. Ich bin wohl auch schuld, aber du hast mehr. Das Erste, was wir machen, wir versuchen jemanden zu finden, der schuld an der ganzen Sache ist. Ich bin heute Morgen zu spät losgekommen. Ganz typisch. Und was habe ich gleich gemacht? Wer ist schuld daran? Und ich dachte, Justin, schon wieder tappst du in diese Falle hinein. Du hättest den Wecker auch eine halbe Stunde früher stellen können. Du hättest damit rechnen können, dass gewisse Umstände, die Kleine hat nicht, meine Tochter hat nicht gut geschlafen und so weiter. Und dann kam ich ein bisschen später los. Und eigentlich weiß man das als Papa und Mama, damit muss man immer rechnen, dass es mal eine schlechte Nacht gibt bei kleinen Kindern. Da ist man dankbar, wenn man ganz durchgeschlafen hat. Und was macht man sofort? Wer ist schuld daran? Danke, Bruder. Hey, aber das hat Jona erkannt. Er hat die Verantwortung übernommen. Und er hat nicht die Schuld auf die Matrosen gelegt, sondern er hat es sogar öffentlich bekannt. Und dann finde ich was ganz Starkes. Er sagte, wenn ihr mich hineinwirft, dann wird das Ganze vorbei sein. Und ich finde es so stark, dass Gott zu seinen Kindern steht. Was ist passiert, nachdem sie ihn hineingeworfen haben? Und die Matrosen haben das nicht sofort getan. Die haben noch gekämpft, die haben noch alles weiter über Bord geworfen. Sie haben wirklich sich Mühe gegeben. Sie wollten noch irgendwie das Ganze retten und sie haben gesagt, wir wollen nicht die Schuld tragen, dass wir jemanden hineingeworfen haben. Und dann hatten sie aber keine Chance und dann machen sie es. Und dann, was passiert? Es ist vorbei. Der Sturm war vorbei. Der Sturm war wirklich vorbei. Und dann passiert etwas Gigantisches und da komme ich zu meinem dritten Punkt. Und da komme ich dahin, wo ich mit euch heute Morgen diesen Hauptgedanke des Begreifens der Gnade Gottes. Als ich das gelesen habe, der Jona sollte ja nach Ninive. So, er ist aber, hat einen riesen Umweg gemacht und hier an Bord passiert etwas Gewaltiges und zwar, ich nenne es mal als kleine Erweckung. Hier haben Menschen erkannt etwas von der Größe, von Gottes Gnade. Jetzt erzähle ich euch das. Ihr denkt jetzt, Adjusson, wo holst du das jetzt her? Erstmal ganz wichtig, Gott möchte, dass unsere Mitmenschen durch dich und mich die Gnade Gottes erkennen. Okay? Das möchte Gott durch unser Leben, dass Menschen an uns sehen, Spuren der Gnade Gottes. Ich wiederhole, Gnade ist immer etwas Unverdientes. Gnade ist diese unverdiente Zuwendung Gottes an uns Menschen. Und jetzt, Achtung, die Seeleute, sie sind in Bedrängnis. Erstens haben sie alle Götter angerufen. Zweitens haben sie alles über Bord geworfen. Drittens haben sie geguckt, wie können wir uns retten. Und dann kämpfen sie mit dieser Situation. Sie erleben, dass Jona da ist und er sagt, ich bin schuld. Sie versuchen es trotzdem noch eine Weile und dann ist irgendwann das vorbei. Und Achtung, sie erleben, wie sich das, was Jona gesagt hat, erfüllt hat. Sie erleben das, was der Prophet, der Ungehorsame, der auf der Flucht war. Aber Gott steht zu seinen Kindern. Und er erfüllt das, was der Prophet gesagt hat. Es wird Ruhe einkehren. Und wie ist das in der Not? Ich habe die Woche auch wieder jemand besuchen müssen, der in der Palliativstation ist. Und ach, wie schrecklich. Wenn die Diagnose Krebs und das ist schon so weit. Und ich war da und sie hat mich eigentlich, ich hatte keine Worte bei der Schwester, aber sie hat mich eigentlich ermutigt. Sie hat mich ermutigt, weil sie sagt, ach, ich gehe zu Jesus. Und es war so stark. Ich verstehe nicht, welche eine Größe, wenn Menschen da, sie wissen, sie sind in der Palliativstation, sie wissen, es geht zum Ende. Und das kann nur Gott machen. Aber ich hatte gegenüber eine Dame und ich durfte zu ihr sagen, hey, wir wollen für sie auch beten. Sie war berührt und ich habe der Frau sagen dürfen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie diese Nachbarin bei hier haben und so weiter. Und ich weiß, dass da haben hundertprozentig gute Gespräche danach stattgefunden. Aber was machen wir, wenn wir in Not sind? Wir schreien. Wir schreien um Hilfe. Richtig? Das macht jeder. Wir schreien um Hilfe. Jeder, auch Menschen, die Gott nicht kennen, habe ich schon erlebt, wie sie in der Not einfach um Hilfe sagen. Gott, wenn es dich gibt. Aber was ist das große Problem? Dass meistens, wenn wir zu Gott schreien, wenn er eingreift, wir es vergessen, Danke zu sagen. Ach, das beginnt schon bei den Kleinigkeiten. So habe ich letztens noch an die Geschichte gedacht von diesem Rechtsanwalt, ich musste die Geschichte vorher erzählen. Wir waren im Urlaub gewesen und eigentlich gab es keinen Platz. Wir wollten einen schönen Platz und ich wollte nicht so weit mit kleinen Kindern laufen und es war aber alles so voll und wir hatten keinen Platz gefunden. Und dann habe ich ein stilles Gebet gesprochen. Ich sagte, Jesus, ach, hilf mir doch. Und ich habe das Gebet ausgesprochen und zack, war gerade ein Blinker und ich durfte parken. Ich sagte, danke, Jesus. Es gibt eine Geschichte von einem Rechtsanwalt, der auch in ein gläubiges Haus aufgewachsen ist. Und der hat von seiner Mutter immer wieder gelernt, hey, Gott hört Gebet. Klopf an und euch wird aufgetan. Suchet und euch wird gegeben. Und so weiter. Er kannte es. Und dann hatte er eine ganz wichtige Verhandlung beim Richter und er hat als Rechtsanwalt musste er da verteidigen und er konnte definitiv da nicht zu spät kommen. Aber er war aber eine große Stadt. Und als er eine große Stadt war und es war auf den letzten Drücker, dann hat er sich erinnert an das, was seine Mutter immer gesagt hat. Hey, Jesus erhört Gebete. Er antwortet. Er hat dann gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir doch bitte einen Parkplatz. Und er fuhr weiter und es fährt ein Auto raus und dann sagt er so, Gott hat sich erledigt, ich habe schon einen Parkplatz gefunden. Wisst ihr, Gott greift ein und wir übersehen es. Wie war das mit den 10 Aussätzigen? Einer ist zurückgekommen, um Danke zu sagen. Und hier erleben wir etwas bei den Seeleuten, und da komme ich jetzt wieder zurück zu den Seeleuten. Wann haben sie gerufen zu Gott? Ja, wo es im Sturm war. Wann haben sie, und da möchte ich euch jetzt hineinnehmen, vielleicht hast du diesen Part der Geschichte überlesen. Ich möchte euch das unbedingt vorlesen. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nun mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nimmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm mit meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war so stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es noch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen sie ins Meer und das Meer beruhigte sich. Und jetzt Achtung, die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht von dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Sie haben nicht einen Gottesdienst gefeiert während des Sturmes, sondern der Sturm war schon vorbei. Das waren die Seeleute, gehören zu der Gruppe von Menschen, die zurückgekommen sind. Und sie sind jetzt zurückgekommen zu dem allmächtigen Gott, zu dem Vater im Himmel, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und es steht, die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Die Seeleute sind tief beeindruckt von dem, was sie erlebt haben. Das Meer, es beruhigte sich. Die Angst vor Ertrinken war vorbei. Aber jetzt erfüllte sich ihr Herz mit Furcht. Und die Furcht hat aber eine andere Qualität hier. Und zwar die Furcht vor dem Herrn. Die Furcht vor dem Herrn. Und hier steht es dann, meines Erachtens findet hier eine kleine Erweckung statt. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 Matrosen waren, aber hier findet ein Gottesdienst statt. Hier findet eine kleine Erweckung auf diesem Schiff statt. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet, sagt der Psalmist. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Und in Sprüche 9,10 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zu Einsicht. Hier hatten sie jetzt Ehrfurcht vor Gott. Es passiert etwas. Und das Gigantische, und hier danke an Tim Keller, der das ausgearbeitet hat, von dem ich das habe, der hat hier herausgearbeitet, dass die Seeleute ein wichtiges Wort benutzen, und zwar nicht irgendein Gott, sondern sie benutzen hier das Wort Jahwe. Und Jahwe, alle die Hebräisch-Kenner sind, die wissen, Jahwe ist der hebräische Name für Gott, der für eine persönliche, für eine rettende Beziehung zu Gott steht. Sie sind hier eine Beziehung mit dem himmlischen Vater eingegangen. Hier findet Rettung statt. Jona hat hier über Umwegen hat Gott auch einen Jona wieder gebraucht. Und das Entscheidende ist, und das möchte ich dir heute Morgen ermutigen, komm unter Deck, auf Deck. Und Gott will dir ganz neue Perspektive schenken. Stell dir das jetzt mal vor deinen inneren Augen, du bist auf ein Schiff, und du kommst raus und du kommst jetzt auf Deck. Was bekommst du? Eine neue Perspektive. Eine Perspektive des Himmels. Der Himmel möchte sich offenbaren. Gott hat sich offenbart. Er offenbart seinen Plan und eine Erweckung findet hier statt. Gott hat einen Auftrag für dich und für mich. Hat Jona es verdient? Haben die Seeleute es verdient? Natürlich. Menschlich gesehen, nein, wir haben es alle doch nicht verdient. Wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir es alle nicht verdient. Haben wir es auch die letzte Woche verbockt, oder? Vielleicht hast du es auch heute Morgen verhauen. Wir haben es doch alle nicht verdient. Aber aus Gnade sitzen wir hier. Es ist Gnade, dass du aufgestanden bist heute Morgen. Was für ein Geschenk. Hey, dein Herz schlägt, das ist Gnade. Hey, was für ein Geschenk. Wir sind hier, das ist alles unverdient. Wir haben dafür eigentlich nichts getan. Auch, dass die Augen wieder aufgegangen sind. Das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Ist eine unverdiente Zuwendung Gottes zu dir. Zu dir und aber auch zu dir. Es ist seine Zuwendung, der sagt, ich habe einen Plan für dich. Du bist mir nicht egal. Ich habe einen Plan für dich. Ich hole dich da raus von Unterdeck und ich bringe dich auf Deck, damit du neue Perspektiven entdeckst und sehen kannst, was ich für dich vorbereitet habe. Amen. Lass uns schmecken.